Oh, so möchte ich auch transportiert werden, wie die Kleine hier auf dem Koffer.
Vergiss es.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marion und Lena Brasch.
Morgen, Lena.
Guten Morgen.
Na, du siehst so ein bisschen verpennt aus.
Ja, danke schön.
Wann bist du das letzte Mal so früh aufgestanden? Sag mal.
Weiß ich nicht. Noch nie wahrscheinlich.
Doch. Irgendwann, ich erinnere mich, dunkel bist du mal zur Schule gegangen und ich musste dich aus dem Bett werfen.
Weiß ich nicht mehr.
Okay, hast du verdrängt?
Aber Hauptbahnhof, dass der so früh so voll ist?
Oder es gibt Leute, die arbeiten, also die gehen wirklich einem geregelten Tag, Arbeitstag nach und müssen sehr früh los. So wie wir heute nach Erfurt. Wir müssen, hast du die Tickets?
Nö. Aber ich weiß, dass wir Gleis 2 müssen.
Okay, gut. Gleis 2 und wir fahren nach Erfurt zu Reinhard Schramm.
Ja.
Mutti hat Stullen gemacht.
Juhu.
Und Kaffee?
Haben wir Becher oder irgendwas?
Ich habe 2 Becher dabei.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach Stuttgart Hauptbahnhof.
Wir fahren zu Reinhard Schramm. Mhm. Erzähl mal.
Der 1944 geboren. Sachsen-Anhalt, Weißenfels.
Weißenfels.
Mhm. Genau.
Dann ist er 79, ne?
Ich glaube, hatte gerade Geburtstag.
Ja.
Genau, und ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde.
Von Thüringen.
Ja, genau. Und wir besuchen ihn jetzt in der ältesten, in der Synagoge, die älteste Synagoge, glaube ich, Thürings, oder?
Nee, ich glaube, das ist die Synagoge, die einzige neue Synagoge, die in der DDR gebaut wurde.
Oh.
Ja, ja, die ist also kann er uns ja nachher erzählen. Und das ist wirklich die einzige.
Stimmt, die einzige in der DDR neu gebaute Synagoge.
Genau, neu gebaute. Und es gibt aber so eine alte Synagoge, da war ich auch schon mal und da gehen wir auch hin. Das ist aber jetzt ein Museum.
Das war die, die ich meinte,
genau.
Die älteste erhaltene Synagoge, die irgendwie über 900 Jahre
genau, alt ist. Genau, und das ist ziemlich beeindruckend. Und der hat ja auch so eine krasse Familiengeschichte.
Also er und seine Mutter sind die einzig Überlebenden gewesen, glaube ich, aus der Familie. Alle anderen wurden umgebracht.
Und der hat ja, das habe ich auch so gedacht, das ist so eine Filmszene, dass er im Kleiderschrank seiner Mutter so einen Schuhkarton entdeckt hat, wo er Dokumente gefunden hat.
Also Briefe von der Familie,
Briefe
die
von
aus
der
dem KZ geschrieben haben. Und erst dadurch wusste er, dass er Jude ist.
Ja.
Dadurch hat er das dann erfahren, da war er 9 oder 10 Jahre alt oder so.
Abgefahren. Das muss man eben dann fragen. Hat er noch so eine schöne Mail geschrieben, ne? Hast du die gesehen,
ja, ja.
Wo er gesagt hat, uns gefragt hat, ob wir aus dem Hotel kommen oder mit der Bahn? Weil wenn wir mit der Bahn kämen, dann würde es ein paar Brötchen geben, fast koscher.
Fast koscher, bin ich auch mal gespannt.
Was ist fast koscher?
Ja.
Was könnte das sein? Sehr gespannt, das ist total süß.
Ja.
Meine Damen und Herren, gerne machen wir Sie mit dem gastronomischen Angebot des Zuges vertraut in Wagen 10. Befindet sich unser Bordrestaurant mit Bordbistro.
Ich habe ja Stullen gemacht, wir müssen nicht in den Speisewagen.
Meine Damen und Herren, wir erreichen gleich Erfurt Hauptbahnhof. Vielen Dank für die Reise im ICE der Deutschen Bahn. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Ich war noch nie hier, Juscho.
Du warst nie in Erfurt?
Nö, soll ich hier.
Was? Du warst wirklich noch nie in Erfurt?
Nein, warum?
Ich meine, wie alt bist du? 30 und warst noch nie in Erfurt? Schäm dich.
Der Aufstieg befindet sich dann in Fahrtrichtung rechts.
Nach Nordhausen über Erfurt Nord.
So.
Abfahrt 11 Uhr.
Guckst du, wo wir lang müssen oder soll ich?
Ich gucke.
Ja? Aber nicht während wir die Treppen runterlaufen, Mama. Verbietest du mir immer. Mama. Handy weg. Bricht man sich das Genick? Hör auf. Mama, sag mal.
So, wir sind hier in Erfurt, Lena.
Ja.
Kommen wir am berühmten Willy-Brandt-Platz raus.
Mhm. Ist er wirklich berühmt oder tust du das?
Nee, weil Willy Brandt ja hier.
Den Kniefall.
Nee, das war woanders. Das war in Polen. Lena.
Weiß ich doch.
Ich weiß nicht, hat er eine Rede gehalten? Natürlich hat er auch eine Rede gehalten und irgendwie auf dem Balkon. Lena, bitte. Jetzt mal ein bisschen ernsthaft. Da lang.
Links lang?
Also wir haben, ich habe jetzt hier mal geschaut, wir laufen 13 Minuten, 1 Kilometer.
Zur neuen Synagoge
Synagoge am Juri-Gagarin-Ring, wo die thüringische Landesgemeinde
thüringerische
sich befindet. Wir müssen da links rein.
Links rein?
Ja.
Die Thomasstraße.
Das ist jetzt eher der uncharmante Teil.
Ich
Erfurt, glaube ich.
Hundekacke auf, die hier überall liegt.
Mit dem Mikro.
Ist langsam Hundestand.
Mit dem Mikrofon aufnehmen. Das ist der sprichwörtliche gut gelaunte Thüringer, ja. Beziehungsweise in dem Fall eine Thüringerin. Sieh mal nach links.
Philosophische Graffiti gibt es hier. Ja. Adorno hasst euch, hat jemand hingeschrieben.
Finde ich ganz gut. Juri Gagari Ring 22. Sollen wir anrufen, dass wir schon da sind? Hallo, Herr Schramm, hier sind Lena und Marion Brasch. Wir sind schon da. Wir sind an der neuen Synagoge.
Wir machen da auf.
Okay, vielen Dank. Bis gleich. Hallo, Herr Schramm. Guten Tag.
Ich nehme ein, das ist gut. Ganz
danke.
Wir können aber erst einen Blick in die Synagoge werfen.
Ja, sehr gerne. Aber an dieser Stelle stand auch die alte Synagoge,
ja,
ne? Die dann 38.
Wesentlich, da steht im Park auch ein Modell, so ein 3D-Modell. Das ist hier das Bild davon. Die war um ein Mehrfaches größer.
Ja,
ne?
Ja.
Hier, die ist so angepasst an das Wohngebiet für einen streng atheistischen Staat, damit sie nicht zu sehr auffällt damals, ne? 1952. Ja, aber es war eben eine Zeit, wo in Prag Juden hingerichtet wurden. Hier wurden von der DDR-Regierung in die Synagoge eingeweiht. Also es sind schon feine Unterschiede.
Ja, ja.
Das sieht dann oben.
Darf ich mal oben gucken gehen?
Wir gehen jetzt sowieso.
Ach so, wir gehen sowieso.
Aber Sie können schon gucken gehen und bleiben dort artig.
Dann mache ich das.
Und wir kommen auf einen anderen Weg.
Dann mache ich das so.
Okay. Und die Synagoge, die ist 52.
Die ist von den drei, die sie,
worden, ne?
Also aus unserer Sicht natürlich die wichtigste, nicht
ja,
weil,
ja,
sie,
weil sie,
weil sie den, auch den
ist.
Lebenden Juden dient,
ja.
Sondern weil sie eben die einzige ist, die nach den DDR gebaut wurde.
Ja. Guten Tag, ja. Hallo.
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 Das ist Frau Ulbricht, das ist, macht eigentlich alles. Sekretariat, Finanzen,
also
eine Beerdigung.
Hallo,
Mario
Brasch. Hallo. So. Wo ist jetzt so. Lena?
Vielleicht ist die Tür zugeschlossen. Lena, bin ich hier.
Die da Tür. Bin ich doch.
Dann seid ihr so.
Dankeschön. Hallo, guten Tag.
Vielen Dank. Ja, gern.
Der Kaffee ist manchmal stark, manchmal schwach. Das ist sozusagen eine Überraschung.
Wie ist er heute?
Danke.
Ja, ich denke, ziemlich stark.
Super, vielen Dank. Das ist so schön, dass Sie uns eingeladen haben und sogar Sie uns zu einem fast koscheren Brötchen eingeladen haben, die jetzt hier auf dem Tisch stehen. Was
ja,
heißt das?
Das hängt daran, dass das Lachs ist, der koscher ist,
ja.
Und dieses Milchprodukt auch, ja. Und Käse. Ja.
Ja.
Und was ist hier noch?
Auch Lachs.
Ist auch Lachs.
Auch, ja. Das ist, sagen wir mal, das, was unser Rabbiner quasi dann toleriert. Wobei unsere Leute natürlich nicht so koscher essen. Da gibt es eine Gruppe von Leuten, die das sehr ernst nehmen. Aber eine Gruppe von Leuten nimmt das auch gar nicht ernst.
Also in der Gemeinde?
In der Gemeinde.
Nehmen
Gemeinde.
Sie das dann ernst?
Ich esse das kein Schweinfleisch und
ja.
Damit hört es auf.
Aha.
Also das hat meine Großmutter schon nicht ernster genommen, als ich das nehme. Hat sie aber vor der Gaskammer nicht geschützt. Mhm. Also insofern neigen wir nicht dazu, zu übertreiben, weil im Ernstfall, nehmen wir mal an, wir nähern uns neuen Ernstfällen in diesem Europa oder in dieser Welt, dann wird wieder nicht vom, das wird nicht so sehr vom Grad der Religiosität abhängig gemacht, wie Juden behandelt werden. Ne? In gewissem Sinne schon, aber letzten Endes nur die Reihenfolge der Opfer wird damit festgelegt. Wenn es zu schnell ist, 500.000 auf einmal umzubringen in Deutschland, war auch für einen gut organisierten Staat ja nicht so einfach.
Mhm.
Nee, also das wird bei uns nicht übertrieben, aber wir versuchen schon, unser Rabbiner natürlich nach den Gottesdiensten, der Kiddusch ist in den Raum, ja.
Das Kiddusch, vielleicht können Sie erklären, was das ist?
Das ist, das wird das Brot gesegnet, ja.
Mhm.
Dann es wird quasi, es soll kein vollständiges Abendbrot sein nach dem Gottesdienst oder früh, nicht zweites Frühstück, sondern bei bescheidenen Essen sozusagen miteinander, beim Glas Wein zu sprechen.
Mhm.
Das kann man schlecht essen, wenn es zugedeckt ist, weil Lena hat sich schon nicht getraut, in den Raum zu kommen.
Ich dachte, Sie kommen noch mal nach oben und genießen noch mal die Aussicht. Ja, deswegen habe ich da gewartet.
So haben Sie gedacht, ja.
Wir wollen ja auch ein bisschen über Ihre Geschichte sprechen. Also fangen wir also vielleicht ziemlich weit vorne an. Also über Ihr Jüdischsein, wann Sie eigentlich zur Kenntnis genommen haben, dass Sie jüdisch sind.
Also, dass ich, dass die Familie ein bisschen aus dem Rahmen fällt, gell? Das habe ich so mit 7, 8 Jahren mitbekommen.
Was hieß aus dem Rahmen fallen?
Na, dass zum Beispiel alle Kinder Geburtstage gefeiert haben mit Tanten, Onkels und sowas. Und insofern war ich mit meiner Mutter allein. Meine Mutter hatte natürlich noch ein paar nette Bekannte. Ist ja nicht so, dass es nur Böses in Deutschland gab. Ja. Und na, jedenfalls bin ich dann stolz in die Schule gegangen, wurde dann Jungpionier mit blauen oder roten Halstuch, wahrscheinlich blaues Halstuch. Das habe ich sehr gerne gemacht. Aber die Kinder in der Neustadtschule in Weißenfels gingen alle zur Christenlehre, zu Frau Pietsch. Und da habe ich mir das angeguckt und habe Frau Pietsch gefragt, ob ich mitkommen kann. Da ging es um kleinen Christus, großen Christus und lieben Gott. Ja. Von Worten her für mich neue. Mutter hat mit mir über sowas nicht gesprochen. Und meine Mutter war nie gegen Christen. Aber ihr Sohn, glaube ich, sollte damit scheinbar, sollte sich um andere Sachen kümmern, denke ich. Hatte ich mir so als Kind gedacht, ne? Als ich 7, 8, 9 war. Na, jedenfalls habe ich gedacht, das musst du anders machen. Also habe ich mich abends hingesetzt, habe Unterschriften geübt von meiner Mutter und habe dann den Antrag mit einer gefälschten Unterschrift in die Kirche gebracht. Also wurde ich Mitglied bei der Christenlehre. Frau Pietsch war zunächst mit mir zufrieden, gell? Meine Mutter kannte sie ja noch nicht. Und sagen wir mal, 2, 3 Wochen oder vielleicht waren es auch 2 Monate, habe ich mich dann wohl nicht richtig benommen, weil die Kinder, vor allen Dingen die guten Kinder, die immer fleißig waren, immer antworten konnten oder Geburtstag hatten, die kriegten dann so Bildchen geschenkt. Kleiner Christus, großer Christus. Und da bin ich zu Frau Pietsch gegangen. Frau Pietsch, ich möchte auch diese Märchenbilder haben. Und das hat sie sehr getroffen. Jedenfalls hat sie gesagt, sie will meine Mutter besuchen. Das mit den Märchenbildern, das konnte ich nicht so richtig einschätzen, wie schlimm das ist. Da wusste ich auch nicht, dass Christus ein Jude ist, sonst hätte ich da vielleicht noch pfiffig reagieren können. Jedenfalls dachte ich, naja, gehst du eben nicht mehr in die Christenlehre. Das scheint das Ende zu sein wahrscheinlich. Wegen der Unterschrift dachte ich, gefälscht. Die Frau Pietsch kommt zu meiner Mutter, Frau Schramm, und hat sehr schnell gesagt, Frau Schramm, ich habe Angst um das Seelenheil Ihres Reinhard. Oh. Ich saß in der Ecke und sagte, na gut, Seelenheil, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber mit der Unterschrift, das muss doch jetzt als nächstes kommen. Mutter könnte doch fragen, wieso ist er überhaupt bei Ihnen, gell? Mutter sagte nur mit ruhigem Gesicht und nicht verletzend in ihrer Art, aber sie eine, Frau Pietsch, wissen Sie was? Wir machen das so. Ab morgen kümmere ich mich ganz alleine um das Seelenheil meines Jungen. Ich danke für Ihren Besuch, auf Wiedersehen. Und damit war mein Fastbeitritt zur evangelischen Kirche gescheitert. So, und dann merkte ich natürlich, ich gehe schon nicht mit den Kindern in diese Christenlehre. Wir haben keine Geburtstage, es gibt keine Tanten, es gibt keine Onkel, es gibt keine Oma. Das fand ich gar nicht so schlimm, weil meine Mutter war sehr gut. Aber andere hatten alle dieses Umfeld, gell? Und große Feiern mit Geschenken. Jedenfalls habe ich dann Mutter gefragt, warum ist denn das eigentlich so mit der Christenlehre und in Gott und so. Und Mutter, die sonst an sich freundlich antwortete, war wieder nicht unfreundlich zu mir und hat auch nichts wegen der gefälschten Unterschrift gesagt. Sie hat gesagt, weißt du, Reinhard, wo war denn Gott? Das war für mich natürlich eine schwierige Frage. Wo war denn Gott? Also ich spürte sofort, Gott hat was falsch gemacht in unserer Familie. Gell?
Also Sie hat nicht den Nazis die Schuld gegeben, sondern Gott, weil Gott Sie nicht beschützt.
Na, ich meine, die wollte eigentlich mich von dieser Kirche fernhalten. Ich habe mit ihr nie drüber gesprochen. Aber war sie der Meinung, wenn das zugelassen wurde, nicht nur mit unserer Familie, sondern generell, dann muss man zweifeln, dass es einen Gott gibt. Das war die Einschätzung meiner Mutter bis zum 85. Lebensjahr. Und dann wollte sie plötzlich wieder in die Synagoge. Mhm. Habe ich auch nicht gefragt, warum sie wieder in die Synagoge. Ja, ja. bin ich dann auch mitgefahren als Kraftfahrer. Und dann seitdem bin ich aktiver Jude hier in Thüringen. Und dann jedenfalls der nächste Schritt war, also da war ich so 11, 12, da habe ich, wir hatten so einen großen Kleiderschrank, und den großen Kleiderschrank stand so ein Schuhkarton, und zwar von der Schuhfabrik meiner Großeltern. Und meine Mutter hat auch gearbeitet, und ihr Bruder. Also fast wie Holz, so ganz feste Pappe. Und da waren vielleicht 3, 4 Arbeitsschuhpaare drin, die haben Arbeitsschuhe hergestellt. Neugierig, wie ein Kind ist, gell? Aufgemacht, den Deckel, ja? War ja nicht verschlossen. Und da waren Dokumente drin, wo man als Kind mit 11, 12 Jahren merkt, ne, also ganz normal scheint es nicht zu sein. Erschreckt haben mich nur die Briefe aus den Konzentrationslagern. Das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Da habe ich gespürt, jetzt habe ich Enkel mit 11 Jahren, eine zumindest, also ein bisschen älter schon, habe ich das, die würden das auch so spüren, dass das traurig war. Also ein trauriger Kasten, ne, mit deutscher Geschichte. Das für meine Mutter das Aufregendste war, aber nicht, dass ihr Sohn jetzt sich sehr kümmerte drum. Mutter hatte vielleicht vergessen, dass es nicht. Aber da war eine Pistole dabei. Jedenfalls das einzige Problem meiner Mutter war, nicht über den Karton zu sprechen, über die Briefe meiner Großmutter. Und die hatte auch von ihrem Bruder hatte auch einen Brief, dabei. Sondern es ging darum, jetzt, dass nichts passiert. Und dass der Sohn nicht dummes Zeug in der Schule erzählt. Oder mit der Pistole vielleicht spazieren gehen. Das war unter sowjetischer Vorherrschaft in den ersten Jahren der DDR sicherlich nicht günstig gewesen. Na, jedenfalls hat sie mir gesagt, da sprichst du nicht drüber, über diese Pistole. Gell? Das war ihr einziges Problem. Ja. Die hatte einfach Angst. Ja. Die hatte ja schon genug erlebt. Die Familie war ja schon klein genug. Gell? Und damit war der Schuhkarton wieder an Ort und Stelle. Ich konnte den später auswerten. Pistole ist nie wieder aufgetaucht. Mhm. Und es gab keine Diskussion.
Wenn wir vielleicht noch mal durch die Synagoge gehen, noch mal runtergehen. Wollen wir? Mhm. Aufbrechen?
Gerne, ja.
Gehen wir da runter, haben Sie gesagt.
Genau.
Das ist alles schlecht.
Sicher?
Vielen
ja,
Dank.
Okay,
ja.
Danke schön. Bis
da oben.
So. Ich habe einen Platz gefunden.
Dann setze ich mich doch direkt daneben. Sehr schön. Ich finde die Farbe irre schön, dem Blau und dem Gold.
Ja, das war von Anfang an, weil die wurde jetzt sag mal, renoviert. Und da wurden die von 52 die Farben wieder genau eingesetzt. Ah. Weil das, die Denkmalspflege, die ist da sehr, sehr streng mit solchen Sachen. Hm. Ja.
Also selbst mit der Farbgebung?
Ja, ja, ja. Ja. Ah, ja. Ja, an den Gebäuden können sie ja nichts ändern. Das wäre ja auch falsch. Ja. Und das entspricht eben, sag mal, dieser relativ bescheidene Bau, von außen sieht man das sehr gut, der passt eben genau in diese Straße rein. Ja. Das heißt, sie sollte da sein, die Synagoge, aus der Sicht der SED, aber um Gottes Willen nicht zu sehr auffallen, gell, weil eigentlich Atheismus ist uns schon ein bisschen lieber als Religiosität. Gell.
Wie ist es in Ihrer Familie? Also Ihre Frau ist Katholikin, Sie haben 3 Kinder.
Ja.
Spielte da jüdisches Leben eine Rolle oder überhaupt nicht? Haben die Kinder sich dafür interessiert?
Die Kinder, seitdem ich hier zur Synagoge in Erfurt gehe, habe ich die mitgenommen bei Feiertagen. Gell? Und gehen sie auch gerne hin, auch meine Frau. Aber ansonsten nicht. Das ist also, man hat als, sag mal, übrig gebliebener Jude mit in der Kindheit, die nun nicht durch die Religion so geprägt war, sondern mehr durch die Familiengeschichte und das Gefühl, dazu zu gehören, zur jüdischen Kultur. Ja. Das ist eine Übergangsfunktion, dass wir hoffen, dass in 30, 40 Jahren das anders sein wird. Aber zurzeit sind solche Typen wie ich noch notwendig, wenn ich mal so.
Haben Sie Antisemitismus erfahren, also Sie persönlich?
Ja. Das war in Weißenfels, da habe ich ja nur bis zum 13. Lebensjahr gelebt, als Kind. Einmal hat man da was nachgerufen, irgendwas mit Judenbub oder so. Aber es war kein Schimpfwort in dem Sinne. Es war nur in der Familie scheinbar erörtert worden. Aber das war eine einzige Sache. Es hat habe ich dann meine Mutter gefragt und die gesagt, nee, das ist nicht böse gemeint und Schluss. Ja. War auch so wahrscheinlich. Gell. Natürlich sind die Voreingenommenheiten nicht weg Juden gegenüber, sonst wären sie jetzt nicht so schön wieder da, wenn sie ganz weg gewesen wären.
Es gab, glaube ich, im Jahr 2000, also ich meine jetzt nach dem Ende der DDR, ja, lange nach dem Ende der DDR, hier einen Anschlag auf diese Synagoge?
Am Hitlers Geburtstag, am 20. April 2000. Und da, das führt aber dazu, dass die Nachbarin das gesehen hat, dass das brennt im Eingangsbereich und oben irgendwo in so ein Fenster. Und das wurde, haben die Nachbarn dann sofort löschen können, diese Brandcocktails, die da waren. Die sind ja sehr schnell gefasst worden, das waren ja auch keine Profis.
Zwei Jugendliche.
Ja, naja, aber ja, ich gehe seit 15 Jahren lang, bin ich ins Gefängnis zu Jugendlichen.
Ja, ja, ja.
Die haben, auch Jugendliche können zu Mörder werden. Ja. Oder zumindest muss man davon ausgehen, dass man das man muss es ernst nehmen. Da habe ich fast Mitleid gehabt, wie Sie auch sagen, junge Leute. Gell? Da habe ich, da gehst du in das Gefängnis. Bin ich gegangen, habe damit nur mit einem, es war aber der Hauptangeklagte, später gesprochen. Also ich muss sagen, ich habe mich gefreut, dass ich hingegangen bin. Also so ein Häufchen Unglück. Gell? Das heißt aber nicht, dass aus so einem Häufchen Unglück nicht mal ein Täter werden kann, größerer Art. Ist ja hier niemand, ist, vorher wurde gelöscht. Ja. Ein alter Rabbiner war hier im Haus in Gastwohnung, denen ist gar nichts passiert. Jedenfalls, die jüdische Gemeinde fanden das ein bisschen doof von mir, dass ich da zu denen ins Gefängnis gehe. Ja, der müsste sich ja entschuldigen, ich muss da hinlatschen. Gell.
Was hat er gesagt, also als Sie kamen, dieser Junge? Wie hat er auf Sie reagiert?
Der wollte sich sofort entschuldigen, ja. Naja, was macht man vor einer Verurteilung? Gell? Da muss man sehen, mildernde Umstände, muss man da sich erarbeiten. Aber das heißt ja nicht, dass es unecht ist. Oder ich habe ihm dann für mich das Manuskript meines Buches gegeben, also über die Gemeinde, nicht nur über meine Familie. Und darüber haben wir auch drüber gesprochen. Das kann man ja immer nicht sehen, wie betroffen ist jetzt so ein Täter, wenn er konfrontiert wird mit seiner Schuld, gell? Die er so vorher vielleicht nicht gesehen hat. Gell? Also ich denke, es lohnt sich jedes Gespräch, auch mit jedem jetzt Rechtsextremisten. Ich halte nichts von linken Engagement, die Rechtsextremisten die Knochen zerbrechen, nur weil die auch schon mal jemanden die Knochen zerbrochen haben. Ja, also da, ich gehe lieber ins Gefängnis in der Hoffnung, es ist nicht umsonst.
Sollten wir jetzt zur alten Synagoge noch fahren? Ja?
Wir fahren mit meinem Auto. Ich habe, pass mal gerade mal so rein, dass Sie eine relativ bescheidene technische Ausstattung haben. Überschaubar, für mich jedenfalls.
Daraus,
weil ich muss mindestens einen Autoschlüssel mitnehmen.
Ah ja.
Und das Auto auch rausfahren. Liebe Uschi, kannst du mal in der alten Synagoge anrufen, dass ich da komme jetzt?
Dankeschön.
So, das ist der Eingang zur Synagoge. Ja. Mhm. Jetzt ist nur noch bei Gottesdiensten Polizeiüberwachung. Aber unsere Leute, die älteren Leute, wir haben ja viele Leute, 80 und älter, die zum Gottesdienst auch kommen, die wenn kein Polizeiauto dasteht, haben die Angst. Ja. Also die wollen diese Sicherheit haben. Ja. Ich habe gedacht, das stört. Gell. Hier rechts kann man reinfahren.
Theoretisch, aber jetzt.
Strafe muss nicht der Deutschlandfunk bezahlen, das machen wir. Da stellen wir uns genauso falsch hin wie der. Ich versuche auf den Gehweg das Auto zu stellen. So. Nicht gut, aber es gibt Schlimmeres.
Ja,
wir kommen
ja
noch durch.
Wo müssen wir lang? Da lang?
Ja,
ja.
Da können wir auch, wenn wir sowieso falsch parken, da können wir auch gleich in diese Synagoge gehen.
Ah ja, jetzt hier über den Marktplatz. Ja. Und jetzt gehen wir auf die, wie heißt die Brücke, Mama?
Krämerbrücke.
Über die Krämerbrücke. Viele Restaurants, Sonnenschein, Baustelle. Wir stehen im Parkverbot.
Das macht dich glücklich, dass wir im Parkverbot stehen, ja?
Du Punk.
So, dass das eine Brücke ist, sieht man, wenn man jetzt runtergehen würde, dann würde man es von der Seite
packen. Dann kann man durchgehen. Okay, verstehe. Das ist aber wirklich sehr hübsch und sehr altertümlich hier.
Ja. Da gibt es auch jedes Jahr ein Krämerbrückenfest.
Aha.
Mit vielen tausenden Gästen.
Schon noch sehr touristisch hier, ne?
Ja, ja.
So, was man da vorne links drauf sieht, das ist das Rathaus. Ja. Wir gehen jetzt hier rechts rein in die Waagegasse und in die zur alten Synagoge. Wir haben auch Glück mit dem Wetter, gell?
Ja, aber wirklich, also, sehr schön.
Regen wäre schlechter wahrscheinlich.
Das wäre schlecht gewesen, ja.
Jetzt gucken wir uns mal erst, hier ist jetzt der Eingang, aber wir gehen mal 10 Meter weiter, und dass wir die Synagoge von außen uns angucken. Ja.
Oh, oha. Oh, wow, okay.
Das ist also jetzt die älteste Synagoge nördlich der Alpen in Europa.
Das sieht richtig mittelalterlich aus.
Die älteste Synagoge
nördlich der Alpen?
Nördlich der Alpen.
Nördlich der Alpen. Und wie alt ist die?
Die stand schon 1349, ist vielleicht 100 Jahre früher schon.
Ja. Toll.
Durch den Pogrom im Jahr 1349 wurde der dann nicht mehr als Synagoge benutzt, weil die Juden waren weg. Dann wurde die umgewidmet, sozusagen zweckentfremdet, und dadurch wurde sie in der Nazizeit nicht zerstört, weil sie war nicht mehr als Synagoge sichtbar.
Danke. Guten Tag.
Yeah. Schönen guten Tag. Ich gehe mal vor.
Geht es für Sie mit dem Treppenstuhl?
Ja, das geht gut. Hier sind diese Druckschriften, die ältesten und größten. Ja. Mhm. Und im Keller ist dann dieser goldene Ring. Ja.
Mhm. Wenn man nochmal zurückgeht in die DDR. Ja. DDR war ja auch immer in der Entwicklung so eine Wellenbewegung. Ne? Also Tauwetterzeit, dann eben wieder Anspannung und Restriktionen, dann wieder Entspannung und so weiter. Also wenn man sich so die DDR anschaut. Wenn Sie das jetzt auf Ihre Geschichte, auch ihre jüdische Geschichte runterbrechen. Ja. Ist das auch so eine Bewegung, wie Sie sagen? Also Sie sind mit der sozialistischen Idee und der Ideologie und gleichzeitig jüdische Tradition und Religion.
Also hätten sich diese Wellen und Etappen alle in den gleichen mein Alter abgespielt, dann wäre das einfacher. Mhm. Ja. Aber die eine Etappe, da war ich eben 7 Jahre, und andere Etappe war ich eben 70 Jahre. Ja. Insofern sind das ja zwei Entwicklungen. Die eigene Person, die sich auch ändern kann in die eine oder andere Richtung. Mhm. Ja. Politisch mehr links, mehr rechts oder mehr religiös. Das ist das eine. Und das ist ja überlagert von der Entwicklung, die Sie sagen, mit den Wellen. Also sagen wir mal, als Kind bis 8, 9 Jahre, wo ich da unbedingt in die Christenlehre wollte, da habe ich ja nichts Politisches empfinden können. Nur, dass die Russen eben die Guten sind und die Deutschen die Bösen, im Gegensatz zu dem, was die Mehrheit der Meinung war. Hatten auch ihre Gründe wahrscheinlich. Und insofern, sagen wir mal, habe ich diese Zeit, wo ich in die Grundschule ging, also bis 14 Jahre, kann ich sagen, habe ich als eine ungetrübte Kindheit empfunden. Ne? Das heißt, ich bin zur Schule gegangen, habe alles mitgemacht, was die Pioniere gemacht haben, waren ja alle drin, also ein paar vielleicht, die aus irgendwelchen Gründen nicht dabei waren. Antisemitismus habe ich nicht kennengelernt. Die Familie ist nicht zurückgekommen, die war weg. Die Enteignung hatte stattgefunden. Das war für meine Mutter kein Problem. Wir haben ja viele Bekannte, die klüger waren als wir, die in die USA zum Beispiel ausgewandert sind, ne, und damit ihr Leben gerettet haben. Ihre Heimat verloren, ist ja auch nicht schön, aber zumindest ihr Leben gerettet. Ne. Und die haben immer sehr viel über Wiedergutmachung und über Geld gesprochen. Ja. Während meine Mutter, das war beschämt durch so ein Gequatsch, ja. Die habe ich gesagt, als ich so in Schuhkastenzeitalter war, 11, 12, habe ich gesagt, Mutti, wir können doch nach Westdeutschland gehen. Die sagen mir alle, da würden wir die Schuhfabrik und Entschädigung bekommen. Und da hat meine Mutter, das hat mich sehr überzeugt, gesagt, Reinhard, ich brauche keine Schuhfabrik, ich brauche keine Häuser zurück, wenn wenigstens mein Bruder aus dem KZ zurückgekommen war. Und damit wusste ich, Geld ist nicht so wichtig in unserer Familie, wenn doch wenigstens ansonsten es gut wäre. Ne? Und insofern passte ich gut in die DDR.
Das ist fast ein gutes Schlusswort, oder, Herr Schramm?
Ja, stimmt. Ist nicht gelogen.
Das ist echt total interessant, was Sie uns erzählt haben. Vielen, vielen Dank.
Ja, nicht zu danken.
Und dass Sie uns Ihre Perspektive auf die Geschichte erzählt haben, auf die jüdische Geschichte, auf Ihre jüdische Geschichte.
Also,
vielen Dank.
Alles Gute Ihnen auch.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Tschüss. Viel Erfolg. Tschüss.
Gehen wir nach rechts oder nach links? Haben wir doch früher auf der Klarinette gespielt. Wollen wir zu kurz rumgelaufen? Haben Geld gesammelt.
So, da sind wir wieder am Hauptbahnhof. Willy Brandt ans Fenster.
Hauptbahnhof Erfurt.
Also Willy Brandt ans Fenster steht über dem Haus an,
gegenüber,
in dem er mal am Fenster stand.
Und was hat er da gemacht?
Gewinkt und Sätze gesagt, die die Ostdeutschen vermutlich gefreut haben. Ich weiß es nicht, war nicht dabei.
Sollen wir reingehen? Gleis 10, ne? Oder was?
Gleis 10.
Wann? 15 Uhr? Ja, 15.09 Uhr. Eine Minute später. Eine Minute Verspätung wird mir angezeigt.
Ja.
Okay, jetzt fahren wir wieder zurück nach Berlin aus Erfurt. Wie fandst du es?
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, er ist so sehr, hat er selber gesagt, so sehr versöhnlich und sehr, sehr milde sozusagen.
Ja, fand ich auch interessant. Ich fand auch so seine, wie er seine eigene Familiengeschichte reflektiert. Ne? Man musste ihn ja so ein bisschen erstmal hinschubsen, weil er, glaube ich, auch sehr mitteilungsbedürftig ist oder sehr viel zu erzählen hat über Gegenwart und über diese jüdische Gemeinde und wie sie heute aussieht und so. Und das fand ich aber auch interessant, seine eigene Sozialisation bzw. Erfahrung mit dem Jüdischsein und so. Diese Schuhkistengeschichte, diese Mutter, Rose heißt sie übrigens, ne?
Rose,
genau. Interessant fand ich auch diese Geschichte, also mit dem sozialistischen, mit der sozialistischen Ideologie aufzuwachsen und trotzdem dieses Jüdischsein, zwar nicht ins Zentrum zu rücken, aber das so parallel. Mhm. Ich habe nicht verstanden, ich glaube, Religiosität spielt für ihn keine Rolle. Nee. Hat auch nie eine Rolle gespielt. Und das finde ich interessant, vielleicht hätte man da nochmal nachfragen müssen, aber weil seine Mutter ist ja religiös aufgewachsen, aber die er dann offenbar...
Die hat selber auch keinen Bezug mehr gehabt.
Weil sie gesagt hat, welcher Gott, ne? Genau. Dann fahren wir wieder zurück und sehen, was das nächste, die nächste Reise, das nächste Abenteuer. Ciao, Lena.
Okay, Mama.
Und das passiert beim nächsten Mal.
Nach Wartin zu Peter Kahane.
Wir sind schon ganz lange befreundet. Er ist Filmemacher und hat auch eine so spannende jüdische Geschichte.
Auf dem Dorf. Hört man gleich.
So, hier ist es.
Da ist er schon. Guck mal.
Hallo.
Hallo, Peter.
Hallo.
Guten Tag, hallo.
Dankeschön.
Peter, ich habe Kuchen gebacken, ganz viel.
Ich dachte, ich mache einen Salat oder so.
Oh ja, auch geil.
Ja?
Ja.
Das ist viel besser als Kaffee. Ja. Kuchen. Kaffee und Kuchen können wir als Nachspeise.
Kritisierst du meinen Kuchen, den ich gebacken habe?
Hast du mal irgendwann den Satz gesagt, Peter? Meine Beziehung zum Judentum ist deshalb am besten mit den Worten von Woody Allen zu beschreiben. Ich bin Jude, aber ich weiß nicht, wie es geht.
Absolut mein Satz. Also mein Satz ist Woody Allens Satz, wenn das überhaupt stimmt. Aber das ist richtig. Wenn ich in der Synagoge bin, bei irgendwelchen Anlässen, und die beten, das Einzige, was ich sagen kann, ist Amen am Ende.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marion und Lena Brasch. Produziert vom Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.